und herzlich willkommen zur neuen Folge vom FCB Frauen-Update, Folge 35, und es ist Topspielzeit. Die Bayern-Frauen haben gestern am FC Bayern Campus gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Das kann man schon so sagen, Topspiel in dieser Saison mal wieder gewesen. Und nach anfänglichem Straucheln wurde es dann doch ein recht klarer Sieg für die Bayern-Frauen. 4:1 stand es am Ende. Und ja, ich muss sagen, ich war selber nicht am Campus, leider. Ich wäre sehr, sehr gern da gewesen, aber ich war wegen Olympia noch beschäftigt. Gestern letzter Tag für Olympia. Und genau, deswegen konnte ich nicht dabei sein. Aber Stüvi war da. Wie war's denn? Hallo.
Hallo. Ja, spannend war's. Also mit Sicherheit eines der besten und intensivsten Spiele in dieser Saison am Campus. Man hat doch recht deutlich gemerkt, dass das da zwei CL-Viertelfinalistinnen waren, die aufeinander getroffen sind. Also das Spiel war auf einem hohen Niveau, war sehr intensiv. Und es stand tatsächlich auch, zumindest was das Drumherum angeht, sehr unter dem Eindruck der Proteste gegen die Montagsspiele. Da waren beide Fanlager dran beteiligt. Aber da sprechen wir dann später drüber.
Ja, genau. Das wird gegen Ende der Folge nochmal ein größerer Punkt sein. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen und das hat schon Auswirkungen gerade. Zum Spiel, es war ja doch ein bisschen überraschend. Direkt am Anfang haben die Bayern-Frauen nach 16 Minuten und das 0:1 schon kassiert durch Kezia Büsi. Ich finde, Wolfsburg hat auch wirklich gut angefangen, haben stark gestartet, da war es absolut ausgeglichen. Das war dann erst in Hälfte 2, dass die Bayern-Frauen ausgeglichen und dann auch aufgedreht haben. Doppelschlag von Jovi in der 54. und 56. Minute, Stanway zum 3:1 in der 70. und Clara Bühl hat es dann selber gemacht noch zum 4:1 Endstand in der 80. Minute. Ich finde, gerade am Anfang haben die Bayern-Frauen auch ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Chancen liegen lassen. Man könnte fast sagen, 100%ige Chancen, die sie nicht genutzt haben. Und da dachte ich mir schon ganz, ganz kurz, vielleicht gewinnt Wolfsburg doch das Spiel. Und ehrlich gesagt hätte es mich auch so ein bisschen gefreut, weil dann hätte es ja noch mal spannend werden können. Denkst du das auch oder war das eigentlich von Anfang an klar? Ich habe es ja nur am Fernseher verfolgt.
Also wir haben uns vorher mit den Kolleginnen und Kollegen im Presseraum unterhalten und da waren wir eigentlich alle so der Meinung, dass vielleicht Wolfsburg mit viel Schwung kommt, dass den Bayern Frauen ein bisschen der Spielrhythmus fehlt nach der Absage am vergangenen Montag und dass deswegen vielleicht Wolfsburg gerade am Anfang einen Vorteil hat, aber dass Bayern einfach so abgezockt ist, dass sie hinten raus so ein Spiel dann eigentlich immer drehen können. Und so ist es dann ja auch tatsächlich gekommen. Also Wolfsburg hat wirklich sehr, sehr gut angefangen. Die Bayern standen ungewöhnlich tief, haben sehr viele lange Bälle gespielt, was sie normalerweise nicht machen. Also Wolfsburg hat zum einen wirklich leidenschaftlich verteidigt und die Bayern auch auf dem ganzen Platz immer wieder unter Druck gesetzt mit Pressing gegen Pressing und ihnen da wirklich einige Probleme bereitet. Aber man hatte schon die ganze Zeit so das Gefühl, das können sie eigentlich nicht über 90 Minuten durchhalten. Und das ist ja eigentlich auch so das, was wir die ganze Saison schon sagen, dass die Bayern-Frauen immer in der Lage sind, zurückzuschlagen. Und das war dann gestern auch eigentlich nach dem Spiel dann wirklich so ein bisschen das große Thema. Also dass José Bacalá hat auf der Pressekonferenz erzählt, er ist in die Kabine gekommen und hat seine Mannschaft völlig ruhig, konzentriert, kontrolliert vorgefunden. Und auch Jovana Damjanovic hat dann nach dem Spiel gesagt, wir hatten überhaupt keine Panik, wir sind eine erwachsene Mannschaft, wir wissen, was wir können. Das ist eine reife Mannschaft mit vielen Spielerinnen um die 30, die alles erlebt haben. Und der Glaube, dass man das Spiel dreht, war zu jedem Zeitpunkt da. Und dann hat José Bacalá auch erzählt, wurde das Spiel analysiert bis zu diesem Punkt. Ein paar taktische Veränderungen vorgenommen, ein bisschen umgestellt. Ja, und was dann passiert ist, hat man ja gesehen. Also es waren letztlich dann ein Patzer von Stina Johannes, die Jovi übersehen hat, die sie angeschossen hat, was dann zum 1:0 geführt hat. Dann direkt danach das 2:0 und dann hat auch Janina Minge, die Wolfsburger Kapitänin, nach dem Spiel gesagt, das hat uns komplett gekillt, das hat uns den Stecker gezogen. Also ab dem Zeitpunkt war klar, dass sie das nicht mehr gewinnen können, dass sie jetzt nicht die Energie haben, das Spiel nochmal zu drehen. Und dann hat Bayern ja wirklich, das waren im Endeffekt dann 19:2 Torschüsse für die Bayern-Frauen. Also ab diesem Doppelschlag waren die Bayern-Frauen die um Längen bessere Mannschaften, haben dann wirklich auch richtig viel Druck gemacht und das Spiel letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Also ja, muss man schon sagen, das war eigentlich wirklich eine richtig gute Leistung dann in der zweiten Halbzeit. Und Bakala hat dann auch das Fazit gezogen, dass es ihn sehr stolz macht, dass das Team so reif ist, in so einem schwierigen Moment wie in der Halbzeitpause nach dieser schwierigen ersten Halbzeit eben so ruhig zu bleiben, so reif zu sein und dann das so zu meistern. Und das ist letztlich auch der Schlüssel, warum die Bayern-Frauen jetzt die vierte Meisterschaft in Folge gewinnen werden. Ich glaube, da besteht kein Zweifel mehr dran. Also auch Wolfsburgs Trainer Stefan Lersch hat dann ja gesagt, dass er sich sicher ist, er lehnt sich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass die Bayern-Frauen die Meisterschaft erneut gewinnen werden und dass die Reihenfolge ganz klar ist. Also Bayern ist die Nummer zwei und sie versuchen dran zu bleiben und den Abstand nicht noch größer werden zu lassen.
Du meinst, Wolfsburg ist die Nummer zwei?
Natürlich, Wolfsburg ist die Nummer zwei.
Ja, ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast mit den Beobachtungen, die Barkalau aus der Kabine gemacht hat. Ich habe nämlich auch so das Gefühl, dass die Halbzeitpause wirklich total wichtig ist für José Barkala. Das hat er auch mir gegenüber im Interview gesagt. Ich hatte ihn ja für web.de vor einigen Wochen interviewt und hatte ihn da auch gefragt, welche Rolle für ihn das Ingame-Coaching spielt. Und ich finde, das hat man auch gestern wieder echt gut gesehen. Sie sind so ein bisschen überrannt worden von Wolfsburg. Vielleicht war da auch so ein bisschen eine Abwartetaktik, also sicher nicht so, aber ich glaube, man hat da am Anfang noch nicht so ganz gewusst, in welche Richtung es gehen wird. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass das Spiel letzte Woche gegen Werder Bremen ausgefallen ist, dass man einfach nicht so im Rhythmus war. Und dann spielt so eine Halbzeitpause eine total große Rolle, dass Barkala genau weiß, was er den Spielerinnen sagen muss. Er hat mir auch gesagt, wie das funktioniert. Er geht in den ersten 5 Minuten mit seinen Co-Trainern, setzt er sich zusammen. Sie schauen, was muss geändert werden. Und erst danach gehen sie zur Mannschaft. Sie hören denen zu, fragen, was die machen würden. Und dann entscheiden sie zusammen, okay, wie passen wir jetzt das Spiel an? Und das hat man ja gestern total gesehen, wie gut das dann auch aufgeht. Also in Halbzeit 2 war der Matchplan viel klarer. Man hatte, wie du gesagt hast, nicht mehr diese langen Bälle gesehen. Es war viel mehr ihr Spiel. Sie hatten viel mehr Zeit für das Pressing und konnten das auch gut machen, fein machen und das auch ausspielen am Ende, dass es zu den Toren geführt hat. Und von daher, ich finde das total spannend, ja, mit welchen Ansätzen José Barkalá da reingeht. Ich hatte am Freitag noch bei der Wolfsburg-PK am Abend zugehört. Die war ein bisschen später als die Bayern-PK, die war erst um 18 Uhr. Da waren sie schon in München im Hotel und hatten gesagt, sie hatten eigentlich nur einen kompletten Reisetag hinter sich. Aber da war Stefan Lerch total zuversichtlich und hat gesagt, ich glaube, das könnte unser Vorteil sein, dass wir im Spielrhythmus drin sind, dass wir jetzt diesen Sieg aus der Champions League mitgenommen haben und jetzt direkt ins nächste Spiel reingehen. Und das hat man ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Das hat Wolfsburg total gut genutzt. Und das hätte auch aufgehen können, wenn der FC Bayern nicht der FC Bayern wäre.
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich der Punkt, dass es ist aufgegangen. Also sie haben ja wirklich eine Halbzeit lang das umsetzen können, aber letztlich hat dann einfach die Kraft nicht gefehlt. Also die Frage vor dem Spiel, auch in der PK von den Bayern, war ja frische Beine oder Spielrhythmus, was ist wichtiger? Und im Endeffekt war es halt einfach die individuelle Qualität, die Bayern-Frauen haben, in Kombination mit den frischen Beinen, die halt einfach völlig ausgereicht haben, das Spiel dann für sich zu drehen.
Lass uns ganz kurz über das Personal noch sprechen. Es gab keine besonderen Wechsel. Es gab ja einige Einwechslungen auch von neuen Spielerinnen. Imade und Amani, die beiden, die in der Winterpause gekommen sind, haben wieder gespielt. Zwar keine Tore gemacht, aber haben sich wieder sehr, sehr gut eingefügt. Mir hat auch Barbara Dunst gefallen, die direkt reingegangen ist und dann auch eine gelbe Karte bekommen hat. Die hat sich schon echt gut engagiert im Spiel. Auf Wolfsburger Seite finde ich, hat man dann schon erkannt, auch dass Alex Popp einfach nicht da ist. Mir hat ein bisschen, ja, Lindes Behrenstein war, ja, hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet von, ehrlich gesagt. Aber ansonsten Genau, so arg viel mehr ist mir da gar nicht aufgefallen. Linda Dahlmann auf dem rechten Flügel, jetzt bei Bayern Seite, war für mich noch ein guter Lichtblick. Und dann eben Jovana Damjanovic, die ja oft im Schatten steht, hinter großen Spielerinnen, hinter Pernille Harder, oft genug hinter Lea Schüller und gegen ihren Ex-Club jetzt sogar doppelt getroffen hat und eine noch sehr, sehr große Chance hat liegen lassen. Vielleicht auch deswegen ein bisschen angestachelt gewesen und diese beiden Tore gemacht. Wie hast du sie erlebt?
Ja, definitiv die Spielerin des Spiels. Also, er hat wieder genau das, was man von ihr erwartet, eingebracht. Also, hat sich komplett aufgerieben für die Mannschaft. Und vor ihrer Auswechslung hatte sie dann ja offenbar auch Krämpfe, musste dann wirklich von den Betreuerinnen vom Platz gebracht werden, mehr oder weniger. Er hat wirklich wieder alles auf den Platz gelassen und auch, also, wie sie dann das Tor macht und auf die Bayern-Fans zuläuft, auf das Wappen klopft. Das nimmt man ihr eben wirklich ab. Sie ist jetzt seit 2017 da, die mit Abstand älteste, dienstälteste Spielerin, hat 4 Trainer erlebt, hat etliche Spielerinnen kommen und gehen sehen und sie ist immer wieder da, hat immer wieder diese Momente. Das ist schon sehr besonders.
Ja, total wertvoll für die Mannschaft. Und Barkala hat es auch letztens wieder gesagt. Sie ist einfach eine Fighterin, die ja, ist einfach keine besonders ja, künstlerische Spielerin auf dem Platz. Sie ist einfach eine Kämpferin und das hat man gestern gesehen und das hat man auch gestern gebraucht, finde ich. Das war echt wichtig fürs Bayern-Spiel.
Was auch ganz spannend zu sehen war, also Imade ist gestern nicht so groß im Spiel aufgefallen, aber wie sie sich so da warm gelaufen hat, hat man wirklich mal gesehen, wie groß und wie stark sie einfach wirkt. Also Vanessa Gill lief neben ihr warm. Sie ist normalerweise die Spielerin, die am, sage ich mal, wuchtigsten wirkt und die wirkte neben ihr fast noch einen Kopf kleiner. Und da sieht man schon wirklich, was sie für eine physische Note eigentlich einbringen kann, also wie sie wirklich, wie groß sie ist, wie stark sie ist. Also das ist schon echt sehr spannend.
Oh ja, ich finde, da können wir uns auf jeden Fall freuen auf einiges. Und das ist natürlich auch ein neuer Spielertyp, der ja, den einfach beim FC Bayern nicht jede Spielerin mitbringt, dieses physische Auftreten. Deswegen, es wird sicher sehr, sehr spannend mit ihr noch. Jetzt hast du es schon gesagt, es war der letzte Schlag, der letzte Punkt im Meisterschaftsrennen. Die Bayern 52 Punkte, Wolfsburg 38. Das macht schon ein ganz schön fettes Polster. Am Ende muss man noch sagen, Wolfsburg hat noch zwei Nachholspiele jetzt, bei denen es sogar noch eins mehr ausgefallen ist bei Bayern. Bayern muss auch noch mal eins nachholen. Selbst wenn die Bayern dieses eine Nachholspiel gegen Werder verlieren würden und Wolfsburg beide gewinnen, selbst dann hätte Bayern noch einen großen Abstand oder zumindest einen Puffer übrig. Also das ist eigentlich entschieden, das Ding, oder?
Ja, natürlich. Also die Bayern haben bis zu diesem Zeitpunkt 2 Punkte liegen lassen, ein einziges Unentschieden. Und selbst wenn das eben passieren würde, würde Wolfsburg ja nur bis auf 8 Punkte rankommen. Dann kommt noch dieses unglaubliche Torverhältnis dazu. Also die Bayern-Frauen haben ein um 38 Tore besseres Torverhältnis. Das ist auf jeden Fall noch einen weiteren Punkt gut. Also da müsste schon ein riesiges Fußballwunder passieren, damit da noch irgendwas anbrennen kann. Und ja, wie Stefan Lerch, wie er vorhin schon gesagt hat, der ja mehr oder weniger schon gratuliert hat, auch wenn man das eigentlich natürlich nicht macht, aber klar, also unterm Strich sind die Bayern-Frauen durch. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Ist auch ein bisschen traurig schon fast, oder? Dass es so gar keine Spannung mehr gibt. Wir haben Februar, es wird noch bis Mitte Mai gespielt. Da ja, gibt es wahrscheinlich noch einige zähe Wochen, die nächsten Wochen aus Sicht der Gegnerinnen.
Vor allem aus Sicht der Liga. Also es war ja in den letzten Jahren so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Frauen-Bundesliga, gerade im Vergleich mit den Männern, dass das Meisterrennen eigentlich immer super spannend war. Also da war immer dieser krasse Wettkampf zwischen Wolfsburg und Bayern. Dann haben wir phasenweise noch andere Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, wie Hoffenheim, wie Bayer Leverkusen auch mal mitgemischt, zumindest eine Zeit lang. Und jetzt haben wir eigentlich fast die Verhältnisse wie in den letzten Jahren bei den Männern, dass Bayern ein gutes Stück voraus ist und eigentlich jetzt auf der Zielgeraden ein einsames Rennen läuft. Und das ist natürlich für die Attraktivität der Liga jetzt nicht so gut.
Ja, man muss ganz klar sagen, ein bisschen auch wie bei den Männern, der Kampf um die Champions League-Plätze oder die internationalen Plätze ist ja inzwischen sehr viel spannender. Die Eintracht ist dieses Jahr nicht ganz so stark wie die Vorjahre, stehen momentan nur auf Platz 5. Wir haben Leverkusen, wir haben Hoffenheim, die wieder gut sind. Wir hatten mal Werder zwischendurch, ist jetzt ein bisschen abgeschwächt wieder, aber auch denen traue ich noch zu, dass sie noch ein bisschen was gewinnen. Ich glaube, das sind die Mannschaften, auf die die neutralen Frauenfußballfans wahrscheinlich jetzt eher schauen als auf Bayern und Wolfsburg, weil das ist echt, wie du gesagt hast, entschieden. Vielleicht ist auch das ja ein Grund, warum der Ligaverband jetzt noch ein bisschen einen größeren Fokus bekommen sollte, ne, damit das Ganze so ein bisschen spannender wieder wird, damit man auch weiß, wie man das Ganze besser vermarkten kann, ein bisschen gleichere Bedingungen für alle schafft. Vielleicht ist das ja auch so ein Hebel, mit dem man die Spannung wieder herstellen kann.
Ja, ob es darauf Antworten gibt, das darf man eigentlich bezweifeln, weil, also man kann ja den Bayern Frauen nicht vorwerfen, dass sie es einfach in den letzten Jahren überragend gut gemacht haben, dass da wirklich Ruhe herrscht, dass der Trainerwechsel von Alexander Strauß auf José Bacala einfach so funktioniert hat, ohne Nebengeräusche, während bei Wolfsburg ja doch sehr viel Unruhe war in den letzten Jahren und viele Spielerinnen nicht gehalten werden konnten. Jetzt kommt noch hinzu, dass Ralf Kellermann wohl geht, was eigentlich die Zukunft noch ein bisschen ungewisser erscheinen lässt. Also auch wenn Wolfsburg jetzt ja wirklich ein Zeichen gesetzt hat mit dem Einzug ins Viertelfinale, wird man sehen müssen, inwiefern sie in der Zukunft vielleicht wirklich wieder die Spitzenmannschaft sein können, die sie viele, viele Jahre waren.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde eigentlich, die hatten sich ganz gut wieder entwickelt. Zuletzt, da war ja eher so letzte Saison die Unruhe und diese Saison mit Stefan Lerch, das hat ja wirklich alles echt gut funktioniert. Man hat auch das Gefühl, da ist eine gute Harmonie da, er hat Spielerinnen weiterentwickelt, auch einige neue Nationalspielerinnen wieder dazu gewonnen. Dass Ralf Kellermann jetzt geht, sehe ich eher so als Zeichen an. Klar, man weiß natürlich nicht, welche Gerüchte davon wahr sind. Wenn er tatsächlich einfach ein Angebot aus dem Ausland hat, aus England, dann ist es logisch, dass er das annimmt. Vielleicht steht aber auch dahinter, dass er einfach sagt, was soll ich hier noch erreichen? Also ich habe alles erreicht, das ist jetzt vielleicht auch einfach mal Zeit für was Neues.
Auf jeden Fall, aber es ist auch definitiv dann das Ende einer Ära in Wolfsburg. Ja. Also ich glaube, niemand hat den Verein so geprägt wie er. Und wenn er geht, dann steht eben jetzt schon wieder ein Umbruch im Sommer an. Nachdem sie es wirklich gut gemacht haben, nachdem sie wirklich trotz des großen Umbruchs im Sommer eine gute Saison gespielt haben, auf jeden Fall. Aber wird man sehen, welche Auswirkungen das hat. Das kann man natürlich ganz schwer einschätzen.
Auf jeden Fall Umbruch bei Wolfsburg und auch ein kleiner Umbruch beim FC Bayern im Sommer. Also könnte schon sein, dass die Karten zur neuen Saison neu gemischt werden.
Klar, also wenn Georgia Stanway geht, vielleicht geht Clara Bühl, man weiß es nicht. Aber trotzdem steht einfach ein Gerüst. Also da steht ja eine Mannschaft, sage ich mal jetzt mit Harder, mit Tanikawa, mit der Defensive, wo verlängert wurde, mit Clodis, also da steht dann schon ein Gerüst, wo man auf jeden Fall drauf aufbauen kann.
Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Nach dem Topspiel geht es jetzt für die Nationalspielerinnen zur WM-Qualifikation gegen Slowenien und gegen Norwegen am 3. und am 7. März. Und dann geht es mit dem Pokalspiel weiter, und zwar gegen den HSV am 11. März. Dann noch ein Auswärtsspiel in Köln, also gibt jetzt wieder einige Wochen, in denen am FC Bayern Campus nichts los ist.
Ja, und das Pokalspiel in Hamburg ist Mittwochabend, womit wir eigentlich jetzt zu dem zweiten großen Thema kommen.
Ja.
Die Proteste gegen die Montagsspiele, die unglücklichen Ansetzungen. Also am Sonntag wurde erstmal 14 Minuten von beiden Fanlagern geschwiegen. Dann hat der FC Bayern ein Banner entrollt in Grün von Wolfsburg und die Wolfsburg-Fans haben ein rotes Banner enthüllt, um eben zu bedeuten, um anzudeuten, wie verbunden man in dieser Sache ist. Also genau, dass man eben da gemeinsam protestiert gegen die Anstoßzeiten. Es hing auch ein Flyer am Campus von den beiden aktiven Fanlagern, wo man eben den DFB recht hart kritisiert hat, dass der Fußball eben nicht so behandelt wird, der Frauenfußball, wie er es eigentlich verdient hätte, dass ständig andere Anstoßzeiten sind. Am Sonntag wurde um 16.20 Uhr angestoßen, vermutlich, weil man es irgendwie in die Olympia-Berichterstattung hineinquetschen wollte und dass einfach der Frauenfußball da auch ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Also wörtlich stand da, wir Fans wollen unsere Teams unterstützen, ins Stadion fahren und präsent sein, doch diese ständige Unplanbarkeit erschwert uns genau das. Und ja, das ist der Punkt. Also wenn jedes Spiel zum anderen Zeitpunkt angepfiffen wird, an einem Montag, an einem Mittwoch, an einem Freitagabend, das Pokalspiel in Dortmund war an einem Montagabend, wie soll das gehen? Wie sollen die Fans da reisen? Und das negativste Beispiel war natürlich das Montagabendspiel in Bremen, das extrem kurzfristig abgesagt wurde, weil es stark geschneit hat. Ja, konnte man da was machen? Vermutlich nichts, aber es hat natürlich nichts geholfen. 500 Bayern-Fans haben die Reise angetreten und sind dann direkt wieder zurückgereist. 2 Tage Urlaub in vielen Fällen verschenkt, Geld für die Reise ausgegeben und kein Spiel gesehen. Das kann natürlich auch an einem Samstag oder am Sonntag passieren, aber an einem Montag ist es nochmal ärgerlicher.
Und das sagt ja auch nicht nur, das sagen ja nicht nur die Fans, das ist den Trainern bewusst, das ist den Verantwortlichen bewusst. Stefan Lerch hat den DFB kritisiert, José Barcala hat sich ja auch auf die Werder-Fans bezogen. Vor dem Topspiel gegen Wolfsburg hat er in der Pressekonferenz das von sich aus angesprochen und gesagt, dass es unglücklich war, dass es ihm auch leid tut. Und da weiß man einfach, das hat in dieser Saison einfach ein ganz neues Level erreicht, diese ungünstige Situation. Und es ist ja nicht mehr nur ein Spiel. Ich glaube, das sind inzwischen so viele Spiele, in denen die Bayern-Fans einfach in so einem Konflikt stehen, können wir überhaupt hingehen? Viele sind ja auch zum Beispiel gar nicht nach Bremen mitgereist, weil sie gesagt haben, wir unterstützen das gar nicht. Wir finden das einfach gar nicht in Ordnung, dass ihr hier Montagabend am anderen Ende der Republik ein Spiel austragt. Das ist einfach für uns total uncool. Das machen wir nicht. Und diejenigen, die es gemacht haben, waren jetzt leider die Leidtragenden. Unsere ehemalige Reporterkollegin Alina, die hier auch schon im Podcast war, war auch in Bremen, ist extra hingefahren an dem Montag, hatte sich einen Tag freigenommen und war dann auch extrem unglücklich darüber, wie alles gelaufen ist, weil zusätzlich zur Spielabsage kam eben auch noch diese intransparente Kommunikation, dass man erst ungefähr eine Stunde vor Spielanpfiff wusste, wie es jetzt tatsächlich um dieses Spiel steht. Am Ende wusste man ja ganz, ganz lange nicht, steht es jetzt in der Schwebe, ist es wirklich kurz vorm Abbruch? Und das hat sie uns in einer Sprachnachricht auch nochmal erklärt und mitgegeben.
Wann waren wir da? Um 4:30 am Stadion ungefähr? 4:30 bis 5:30. Und dann hatte mir ein Freund so einen Post geschickt von der Deichstube. So ein Live-Ticker, da stand dann wohl schon drin, dass man über eine Absage diskutiert. Und man muss auch sagen, als wir dort angekommen sind in Bremen, es hat halt sehr, sehr stark geschneit. Da habe ich auch noch Bilder und Videos. Also es liegt auch sehr, sehr viel Schnee in Bremen. Kann man jetzt auch nicht sagen. Wir sind dann regulär zum Stadion gegangen. Dann hatte da auch noch ein Bekannter gesagt, dass es eben im Raum steht, also dass einer von den Securities gesagt hatte, dass gerade über Absage diskutiert wird. Wir sind dann zum Gästeeingang und haben dann da gewartet und dann hatte der Security da auf einmal gesagt, ja, Spiel ist abgesagt, er hat es gerade über Funk reinbekommen. Und ich habe dann mal unsere Fanbetreuung angerufen, die wusste nichts, hat mich dann aber relativ schnell zurückgerufen, hat mir dann auch bestätigt gehabt, Spiel ist abgesagt. Dann sind wir halt vom Gästeblock, also beziehungsweise die Fanbetreuung hat mich so angerufen, da waren wir dann schon wieder auf dem Weg zum Haupteingang, weil wir keine Lust hatten, im Gästeblock zu stehen. Das ist irgendwie so eine, das ist so neben so einer Schrebergartensiedlung gefühlt irgendwie und das ist ein ganz komischer Ort gewesen und sind dann zurück zum Haupteingang, da war mehr los und wollten auch schon was noch andere Leute sagen oder ob da irgendwer von den Verantwortlichen von Bayern kommt und vielleicht irgendwie kurz was erklärt. Fanbetreuung hat dann auf dem Weg zurückgerufen, meinte auch, ja, Spiel ist abgesagt und dann hatten die Security vor Ort auf einmal dann gesagt, so die Security von Bremen, ach ja, jetzt wird doch nochmal geschaut, ob das Spiel nicht doch stattfinden kann. Einige von uns hatten zwischendrin nochmal einen Blick aufs Spielfeld erhaschen können, der wurde geräumt und ich würde mal sagen, ich habe es jetzt persönlich nicht selbst gesehen, aber so wie die anderen es beschrieben hatten, klang es so wie, dass der Rasen heute so aussah wie der Rasen bei uns beim Heimspiel gegen Leipzig, als es auch so viel geschneit hat. Also da lag Schnee drauf, aber jetzt nicht meterhoch und tief gefroren schien es jetzt auch nicht gewesen zu sein, weil sonst hätte man das Spiel ja schon gestern oder vorgestern abgesagt. Genau, und dann hatten die Security uns eben das war halt schon eine Größe, also halt eine kleine Menschenmenge, die draußen gewartet hatte vor dem Stadion am Haupteingang, da wo der Bayernbus stand. Und dann wurde dann diese Menge eben kommuniziert, ja, hey, jetzt wartet noch, es wird noch überlegt, ob das nicht doch stattfinden kann. Die haben dann, glaube ich, halbe, dreiviertel Stunde haben wir dann da draußen gewartet. Und dann um 16:45 hieß es, kam dann auch ein Fanbetreuer von Bayern, der vor Ort war. Der war dann auf einmal da, der hat dann gesagt, ja, es ist jetzt offiziell abgesagt. Und dann kam von der Fanbetreuung auch nochmal der Anruf und dann war es eben off.
Ich würde vielleicht nochmal auf die Kritik von Stefan Lersch eingehen. Er hat vor allen Dingen auch kritisiert, dass es überhaupt zu so vielen Spielabsagen kommt und hat dann auch gesagt, da muss man eben wirklich jetzt mal was tun, dass sich die Infrastruktur verbessert, dass es einfach nicht sein kann, dass in der Profiliga so viele Spiele abgesagt werden wegen Winterwetter. Und das ist ja auch genau der Punkt, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es in Jena zum Beispiel eine Rasenheizung gibt, die nicht in Betrieb ist, dass ein Verein wie Werder Bremen es nicht schafft, ein bespielbares Feld zur Verfügung zu stellen an einem Montagabend. Das sind halt einfach Punkte, ja, wo viel Luft nach oben ist. Und er hat auch den DFB kritisiert, generell für die Ansetzung des Spitzenspiels zum Beispiel. Das ist ja was in den letzten Jahren auch fast immer war, dass das Spiel Wolfsburg gegen Bayern, was eigentlich immer über die Meisterschaft entscheidet, immer irgendwie auch in einer Phase ist, wo entscheidende Spiele in der Champions League sind. Und das ist zum einen nicht gut für die Qualität des Spitzenspiels und es ist aber auch nicht gut für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaften in der Champions League, wenn sie parallel noch das vorentscheidende Meisterschaftsspiel haben. Und auch da ist sicherlich Luft nach oben, das besser zu machen. Also, und das war auch was in der Fanbotschaft stand. Man kann schon irgendwie verstehen, dass die Frauen-Bundesliga das vielleicht selbst machen will und da nicht mit dem DFB zusammenarbeiten will, wenn immer wieder diese Themen aufkommen, dass man einfach da unglückliche Ansetzungen hat.
Und das vor allem so viel Intransparenz auch dabei ist, dass man so oft das Gefühl hat, man weiß nicht wirklich, warum das jetzt so ist.
Klar werden die Leute, die den Spielplan machen, auch sich etwas dabei denken und vielleicht stehen die unter viel größeren Zwängen, als wir alle wissen, je nachdem, weil eben auch man sich nach Männerligen richten muss, sich vielleicht nach der Verfügbarkeit von Polizistinnen und Polizisten richten muss. Ja, also man könnte es für die Liga definitiv besser machen, für die Liga und für die Fans. Und was übrigens sehr kurios war, dass sich Stefan Lersch tatsächlich gewünscht hätte, dass das Spitzenspiel am Montag stattgefunden hätte, also heute, an dem Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, weil er einfach gesagt hätte, dann hätten wir nach dem super anstrengenden Spiel in Turin zumindest einen Tag mehr gehabt. Und das zeigt eben auch mal wieder, wie unterschiedlich dann vielleicht doch am Ende die Bedürfnisse sind, die die Sportlerinnen, die Sportler, die Trainer haben und die eben die Fans haben.
Ja, ganz klar. Also man wird es nie allen recht machen können, aber ich kann da Stefan Lerch verstehen. Natürlich, die hatten ja überhaupt gar keine Zeit zum Ausruhen, zur Entspannung. Aber klar, also Montagsspiel müssen wir jetzt nicht drüber reden, das wäre jetzt auch nicht ideal gewesen. Da hätten ganz, ganz viele Familien nicht kommen können, hätten viele Fans darauf verzichten müssen. Ich glaube, ja, ein Stück weit wird es da immer Spannungen geben. Aber der Großteil der Fans wünscht sich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mehr, oder was heißt nur, nicht nur, aber wünscht sich mehr gehört zu werden und dass man eben transparenter damit umgeht, worauf es jetzt ankommt. Also ganz oft kann ich mir vorstellen, kommt es tatsächlich auf TV-Zeiten an und dann werden Zeiten eben ausgemacht mit den Sendern, die sagen, wann ein Spiel gut reinpasst. Das steht manchmal im Konflikt mit den Fans und mit deren Wünschen. Das wird zu einem gewissen Teil wahrscheinlich nie so ganz ausgeräumt werden können. Aber ich bin total gespannt darauf, wie sich dieses Problem ändert und was davon auch gelöst wird, wenn es den Ligaverband gibt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die da schon hinterher sind, dass das eine gute Lösung auch für die Fans gibt und die Sichtbarkeit trotzdem da ist.
Ja, also es gab ja Montagsspiele viele, viele Jahre in der zweiten Bundesliga der Männer. Es gab sie in der Bundesliga der Männer. Es gab immer Proteste dagegen und es wurde in beiden Ligen wieder abgeschafft. Ob das jetzt auch bei den Frauen passiert und wann, das wird die spannende Frage sein.
Da haben wir es hiermit, oder?
Absolut.
Dann sind wir, was den Liga-Anteil betrifft, erstmal ein paar Wochen in der Pause. Wir werden mal schauen, was wir bis dahin machen und euch dann wissen lassen. Und genau, habt eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns.
Bis dann, tschüss.